Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und dobrý den zum Wochenauftakt hier bei Radio Prag International. Am Mikrofon begrüßt Sie Daniela Honigmann und das sind unsere Themen. Die Digitalisierung in Tschechien schreitet voran. So wird ab April eine einheitliche monatliche Arbeitgebermeldung Pflicht. Was das bedeutet, das hören Sie im Tagesecho. Und darin blicken wir außerdem zurück auf das Brünner Symposium, das am Wochenende stattgefunden hat. Und in unserer Geschichtsrubrik geht es um den Odsun vor 80 Jahren, also die Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei. Unser Programm startet nun mit den Kurzmeldungen, die Till Janzer für uns hat.
Die Nachrichten.
Staatspräsident Petr Pavel hat zum sechsten Mal in seiner Amtszeit von seinem Recht auf Begnadigung Gebrauch gemacht. Am Montag erließ er 4 Menschen aus humanitären Gründen ihre Haftstrafen. Insgesamt hat das tschechische Staatsoberhaupt damit bereits 23 Menschen begnadigt. Zu den aktuellen Fällen gehört auch der eines 58-jährigen Mannes, der wegen Betrugs zu 5 Jahren Haft verurteilt wurde und im Gefängnis sitzt. Seit 2 Jahren ist der Mann aber schwer krank und kämpft mit einer sehr aggressiven Krebsart. Der tschechische Staat hat es trotz hoher Investitionen bisher noch nicht geschafft, die Modernisierung zentraler Aufgabenbereiche voranzubringen. Zu diesem Schluss kommt der Oberste Rechnungshof in seinem Jahresbericht für 2025. Als Beispiele nannten die Rechnungsprüfer die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, die Modernisierung der Armee, aber auch die Schäden an Straßen durch überladene LKWs. Wie Rechnungshofchef Miloslav Kala sagte, reagieren die kontrollierten Institutionen auf die Befunde seiner Behörde häufig ablehnend, anstatt über mögliche Unzulänglichkeiten nachzudenken. Laut dem Jahresbericht führte der Oberste Rechnungshof im vergangenen Jahr 32 Kontrollen durch. Der Václav Havel Flughafen in Prag schließt ab Montag seine wichtigste Start- und Landebahn für 4,5 Monate. Flugzeuge werden daher bis August eine Nebenbahn nutzen, deren Einflugschneise über dicht besiedelten Teilen Prags und des mittelböhmischen Kreises liegt. Eine entsprechende Schließung war auch schon im vergangenen Jahr vorgenommen worden. Grund ist die Modernisierung der Hauptlandebahn. Der Prager Flughafen plant zudem den Bau einer parallelen neuen Start- und Landebahn. Mit den Arbeiten könnte nach 2030 begonnen werden, wie bereits vor einiger Zeit informiert wurde. Der Safari-Park in Dvůr Králové nad Labem organisiert den Transport von Bergbongos aus europäischen Zoos zur Wiederansiedlung nach Kenia. Insgesamt 4 Exemplare der seltenen Antilopenart sollen bis Ende April oder Anfang Mai in das Wildreservat am Mount Kenya gebracht werden. Der Safari-Park hat sowohl Erfahrung mit der Aufzucht von Bergbongos als auch gute Kontakte zu dem Reservat in Kenia. In den vergangenen Wochen wurde je ein Bergbongo aus den Zoos in Prag, Frankfurt, Berlin sowie dem dänischen Givskut und dem slowakischen Bojnice nach Dvůr Králové gebracht. Aus den 5 Tieren sollen 4 für die Auswilderung ausgesucht werden. Laut der jüngsten Zählung der kenianischen Regierung leben nur noch etwa 100 Bergbongos in freier Wildbahn. Bei einer Online-Auktion in Prag ist am Sonntag unter anderem ein Bild des Malers Josef Lada versteigert worden. Das Gemälde mit dem Titel Uvánočního stromečku, auf Deutsch am Weihnachtsbaum, fand für umgerechnet gut 46.000 Euro einen neuen Besitzer. Es war das teuerste Kunstwerk, das bei der Auktion des Fachservers Arts Limit versteigert wurde. Der Ausrufpreis aller versteigerten Gegenstände hatte bei fast 400.000 Euro gelegen. Die Kaufsumme stieg letztlich auf mehr als das Doppelte. An der Auktion nahmen über 300 Bieter teil. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Dienstag ist es in Tschechien wechselhaft bewölkt. Örtlich sind Regen oder Regenschauer möglich. Die Schneefallgrenze steigt im Laufe des Tages von 400 auf 600 Meter an. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 5 bis 10 Grad.
Das waren die Nachrichten vom Montag mit Till Janzer. In Tschechien ändert sich ab April das System, wie der Staat die Daten über die Arbeitnehmer erfasst. Arbeitgeber müssen diese künftig digital und in einem Komplettpaket übermitteln. Die sogenannte einheitliche monatliche Arbeitgebermeldung bringt neue Pflichten für Unternehmen mit sich, soll aber gleichzeitig die Bürokratie verringern. Marketa Kachlikova mit den Einzelheiten.
Eine einfachere Kommunikation mit Behörden und effizientere Übermittlung von Informationen über Arbeitnehmer. Das sind die Hauptvorteile des Digitalisierungsprojektes zur einheitlichen monatlichen Arbeitgebermeldung. Das entsprechende Gesetz ist seit Januar in Kraft. Die Meldepflicht wird ab dem 1. April eingeführt. Statt 25 Formularen benötigen Arbeitgeber künftig nur noch eines. Bisher wurden Daten über Arbeitnehmer separat an die tschechische Sozialversicherungsverwaltung, das Arbeitsministerium, das Arbeitsamt, die Finanzverwaltung und weitere Behörden übermittelt. Künftig reicht ein einziger elektronischer Bericht an das Portal der Sozialversicherungsverwaltung.
Konkret bedeutet es unter anderem, dass die Arbeitgeber für ihre Arbeitnehmer keine Evidenzblätter zur Rentenversicherung mehr ausfertigen müssen. Ab 2027 wird es auch möglich sein, auf Grundlage dieser Meldungen Steuererklärungen für Privatpersonen zu erstellen.
So Sandra Volkanova von der Sozialversicherungsverwaltung. Der Umfang der Daten, die regelmäßig an die Behörden gemeldet werden müssen, nimmt allerdings deutlich zu. Dazu gehören unter anderem dann wöchentliche Arbeitszeit, geleistete Arbeitsstunden, Überstunden, Urlaubsnutzung, arbeitsbedingte Hindernisse seitens des Arbeitnehmers und Arbeitgebers, gezahlte Zulagen, aber auch etwa Angaben über Kinder und Ehepartner. Die Krankenversicherungen bleiben vorerst außerhalb des Systems. Ihre Agenda wird wie bisher fortgeführt. Gabriela Hrbáčková ist stellvertretende Vorsitzende des Verbandes kleiner und mittelständischer Unternehmen und der Gewerbetreibenden. Sie räumt ein, dass der Staat die Digitalisierung brauche, aber
das Problem ist, dass die Last nun bei den Arbeitgebern liegt, denn die staatlichen Behörden sind nicht in der Lage, die Daten, die ihnen bereits jetzt zur Verfügung stehen, untereinander zu teilen. Nun lässt sich der Staat die komplexen Informationen von den Arbeitgebern schicken. Wir hoffen aber, dass dies dazu beiträgt, den Arbeitsmarkt von der Schwarzarbeit zu bereinigen.
Die Unternehmen müssen auch auf Softwaresysteme umrüsten, die für Veränderungen ausgestattet sind.
Dies kann vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen, die mit kleinen Softwarefirmen zusammenarbeiten, ein großes Problem sein. Nach unseren Informationen sind sie darauf tatsächlich nicht vorbereitet. Denn auch große Softwarefirmen waren erst in der vergangenen Woche in der Lage, den Testbetrieb zu starten.
Bei verspäteter oder fehlender Meldung kann ein Arbeitgeber mit einer Geldstrafe von bis zu 200 Euro pro Arbeitnehmer belegt werden. Bei Nichteinhaltung der Meldepflichten drohen Strafen von bis zu 4.000 Euro. Das Ministerium für Arbeit und Soziales geht davon aus, dass das System anfangs Fehler aufweisen und nicht alles auf Anhieb reibungslos funktionieren wird. Wenn die Arbeitgeber kooperieren und Fehler behoben würden, müssten sie in den ersten Monaten keine Strafen befürchten, hieß es. Gabriela Hrbáčková.
Wir hoffen darauf. Der Staat sollte derzeit keine Sanktionen verhängen und sollte in einer Übergangsphase nachsichtig sein. Alle müssen sich mit dem System bekannt machen und es so umsetzen, dass es funktionsfähig ist. Da dem Staat die Daten bereits zur Verfügung stehen, die Last der Digitalisierung aber auf die Arbeitgeber übertragen wird, hoffen wir fest auf Nachsicht seitens des Staates.
Der Verband kleiner und mittelständischer Unternehmen und der Gewerbetreibenden würde Hrbáčková zufolge künftig eine weitere Vereinfachung begrüßen.
Das Ministerium für Industrie und Handel arbeitet derzeit am sogenannten Bürokratiepaket, das den Verwaltungsaufwand um bis zu 20% reduzieren soll. Wir hoffen sehr, dass das gelingt und in den kommenden Monaten und Jahren ein umfassender Bürokratieabbau stattfindet.
Am Wochenende hat in Brünn wieder das deutsch-tschechische Symposium Dialog in der Mitte Europas stattgefunden. An der 34. Auflage der Konferenz nahmen über 160 Menschen aus Tschechien, Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn teil. Das Thema waren diesmal Menschenrechte. Veranstalter sind die Ackermann-Gemeinde und die Bernhard-Bolzano-Gesellschaft. Albert-Peter Redmann ist Bundesvorsitzender der Ackermann-Gemeinde und Martina Schneiberger hat mit ihm nach der Konferenz gesprochen.
Herr Redmann, diesmal standen die Menschenrechte im Fokus beim Brünner Dialog in der Mitte Europa. Und schon auch aus den Diskussionsrunden war deutlich, dass es ein Thema ist, das die Leute wirklich sehr interessiert. Und es gab sogar auch Streitigkeiten, aufgeregte Diskussionen. Wie fanden Sie das?
Die Lebendigkeit vom Brünner Symposium hat sich auch in diesem Jahr wieder gezeigt und ich bin froh, dass wir mit dem Thema der Menschenrechte ein Thema gefunden haben, wo es eben nicht allein um Theorie geht, sondern uns ist sehr, sehr klar, bei der Verletzung von Menschenrechten geht es um die Verletzung von Menschen und deswegen sind die Diskussionen auch in diesen Tagen so engagiert gewesen. Immer dort, wo die Menschenrechte in konkreten Kontexten diskutiert wurden, geht es auch immer darum, diese Kontexte und diese Menschen in den Blick zu nehmen und das ist absolut wesentlich. Und das zeichnet auch das Brünner Symposium aus, dass wir genau das wollen. Und wir wollen nicht uns in unseren eigenen Bubbles immer nur bewegen, sondern wir wollen gerade, dass Menschen auch mit unterschiedlichen Perspektiven diese Perspektive auf den Tisch legen und darüber miteinander ins Gespräch kommen.
Es wurde einige Mal erwähnt, dass Westeuropa ein bisschen irgendwie verwöhnt sei oder auch naiv sei. In der Haltung zu den Menschenrechten, aber in der Haltung zu denjenigen, die die verletzen.
In Europa zeigt sich ganz deutlich, dass es eine Naivität gegenüber den Menschenrechten nicht mehr geben kann und dass das Thema der Menschenrechte auch nicht ein Thema der dritten Welt ist, sondern dass das Thema der Menschenrechte ein Thema unserer Länder ist. Also von Deutschland, von Tschechien, von der Slowakei, Polen, Ungarn, von Europa. Weil hier sind Menschenrechte bedroht. Das ist im letzten Panel nochmal sehr deutlich geworden, weil hier zum Beispiel über die Verbreitung von Unwahrheiten, von Lügen, die gemeinsame Basis verloren zu gehen droht, die gemeinsame Basis, dass wir auf der Grundlage von Wahrheit, von dem, was richtig ist, was stimmt, das Zusammenleben gestalten. Und wenn wir nur noch Interessen auf der Grundlage von Lügen verfolgen, dann sind zutiefst die Rechte von Menschen und am Ende die Würde des Menschen bedroht. Deswegen ist das Thema kein Thema, was irgendwo stattfindet, mit dem wir naiv oder als akademisches Problem umgehen können, sondern es ist ein Thema, was uns selbst ganz nah unter die Haut geht.
Wie könnte man, also es gab keine Rezepte oder Anleitungen dafür, wie könnte man gegen dieses Zerfallen des öffentlichen Raums kämpfen?
Ich glaube, es braucht mehrere Ansätze. Es gibt in der Tat nicht ein einziges Rezept. Der eine Punkt ist der, dass wir in der Tat beginnen, oder weiterkommen bei der Frage, wie können wir die sozialen Medien so regulieren, dass nicht ungestraft Lügen und gelogene Ideologien oder Lügen auf der Grundlage von Ideologien verbreitet werden. Das ist das eine. Also wie gehen wir mit dem Internet und der Macht der Konzerne, die hinter den sozialen Medien stehen, um? Das ist das eine. Und das andere ist etwas, was heute im Panel nochmal sehr deutlich wurde. Wir brauchen im öffentlichen Raum, dass wir einander zuhören, dass Menschen zur Sprache kommen, dass Menschen mit ihren Situationen, auch mit ihren prekären Situationen zur Sprache kommen und wir beginnen wieder aufeinander zu hören. Nur der für sich wahrnimmt, ich habe Interessen, ich habe eigene Bedarfe, kann auch wahrnehmen, dass auch andere Bedarfe und Bedürfnisse haben, die berechtigt sind. Und wir müssen einander wieder mehr zuhören und vor allem denen zuhören, deren Rechte und Lebensbedingungen bedroht sind.
Sie waren auch einer der Juroren beim Essay-Wettbewerb. Ich habe mit dem Preisträger gesprochen. Was hat Sie da besonders beeindruckt. Da gibt's auch eine Hoffnung.
Der Essay-Wettbewerb war für uns in diesem Jahr ein ganz besonderes Zeichen der Hoffnung, was die Menschenrechte angeht, weil hier drei junge Menschen auf sehr hohem Reflexionsniveau, aber auch gerade auf der Grundlage eigener Erfahrungen etwas zu Menschenrechten und zur Universität der Menschenrechte geschrieben haben und hier auch vorgetragen haben. Und es wurde deutlich, das Thema der Menschenrechte ist nicht ein Thema alter Menschen, sondern es ist ein Thema für Menschen, die Zukunft in Europa und in der Welt haben wollen, für sich und ihre Generation.
Die Interviews mit den Studierenden, die für ihre Essays ausgezeichnet wurden, bringen wir in einer der nächsten Ausgaben unserer Reihe Schauplatz. Achten Sie also auf unser Programm. Sie sind bei Radio Prag International, den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Es ist bis heute eines der kontroversesten Themen in der tschechisch-deutschen Geschichte. In Tschechien ist vom Odsun die Rede, also von der Abschiebung der deutschsprachigen Bevölkerung. In Deutschland und Österreich heißt es Vertreibung. Vor 80 Jahren begann der sogenannte organisierte Transfer. Ende Januar 1946 fuhr ein Zug mit über 1000 Menschen von Marienbad in die US-amerikanische Besatzungszone auf deutschem Boden. Bis zum Herbst des Jahres waren die meisten Deutschböhmen und Deutschmährer ausgesiedelt. Doch begonnen hatte die Vertreibung schon unmittelbar nach Kriegsende. Sie hören Till Janzer mit einem Beitrag über Schicksale und Mythen, der vor 10 Jahren entstand und erstmals auch bei uns ausgestrahlt wurde.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Helmut Schöler wurde in Haida in Nordböhmen geboren. Sein Vater leitete eine Glasfabrik. Nach Kriegsende war Helmut Schöler 15 Jahre alt. Noch im Sommer 1945 wurde seine Familie aus ihrer Heimat vertrieben. Der Vater war aber kurz zuvor von einem tschechischen Bekannten gewarnt worden. Am 10. August kam das Vertreibungskommando. Am Abend vorher hatten die Schölers alle Wertsachen schon bereitgelegt für die Übergabe.
Mein Vater war etwas kräftig, wie man sagt. Also hat ein bisschen Übergewicht und sein Ehering war eingewachsen. Der konnte also nicht mehr abgemacht werden. Und da also, das waren vielleicht nur Gerüchte, aber ich fürchte, es waren nicht nur Gerüchte, war die Gefahr, dass wenn er den bei der Kontrolle am Sammelplatz diesen Ring nicht abziehen kann, dass dann eventuell sein Finger verloren wäre. Ich habe damals an dem Abend den Ehering abgefeilt und den haben wir zu den anderen relativ wenigen Wertgegenständen und dem baren Geld gelegt.
Diese Erinnerung habe sich ihm sehr eingeprägt, sagt Helmut Schöler. Als am Folgetag das Kommando kam, übergaben sie die Schlüssel, die Haustür wurde versiegelt. Dann gingen seine Eltern mit ihm, der jüngeren 6-Jährigen und der älteren 20-jährigen Schwester zum Sammelplatz. Es war die Turnhalle an der Stadtgrenze in Richtung Böhmisch-Leipa. Dort waren bereits viele weitere Sudetendeutsche aus Haida versammelt. 30 Kilo Gepäck pro Person waren ihnen erlaubt mitzunehmen. In der Turnhalle wurde ihnen davon aber noch ein guter Teil abgenommen. Die Schölers erwarteten, wie schon vorher andere, über die Grenze nach Sachsen marschieren zu müssen. Doch stattdessen wurden sie bei glühender Hitze über die Landstraße nach Böhmisch-Leipa getrieben. Darunter viele alte Menschen und kleine Kinder. Dort kamen sie in ein berüchtigtes Lager, nicht nur für die Aussiedler. In dem Lager war es auch zu Folterungen gekommen. Jene, die vertrieben werden sollten, wurden zwar anders behandelt, dennoch gab es viele Tote.
Als 15-Jähriger ist man ja, naja, vielleicht kann man es so sagen, fast ein bisschen gefühllos. Also ich selber habe keine schrecklichen Erinnerungen, aber ich habe das alles registriert, was um mich herum vorging. Beispielsweise, dass in der Nachbarbaracke, das war eine Waschbaracke, jeden Morgen also 20 Leichen lagen. Das waren eben alte Menschen, die von der Rübensuppe und so weiter nicht überleben konnten. Und innerhalb von wenigen Wochen alle Kleinkinder.
Auch seine kleine Schwester erkrankte dort lebensgefährlich, hatte aber Glück. Bis Anfang November blieb die Familie im Lager von Böhmisch-Leipa. Dann kamen die Schölers nach Sachsen als Vertriebene. Vater Schöler schaffte es aber, im Ort Gehren bei Ilmenau in Thüringen eine neue Existenz aufzubauen. Und zwar, indem er die Glasindustrie aus seiner nordböhmischen Heimat dorthin brachte. Er stellte frühere Arbeiter ein, die ebenfalls vertrieben worden waren. Es sind rund 3 Millionen Deutsche, die 1945-46 aus der Tschechoslowakei vertrieben wurden. Die Idee, diesen Teil der Bevölkerung auszusiedeln, kam aber nicht erst mit dem Ende des Krieges auf. Sie entstand schon 1938, als beide Völker am Ende der Verständigung angelangt waren. Tomáš Dvořák ist Historiker an der Brünner Masaryk Universität.
Wir wissen über den Plan, den Teil
Den ersten Plan, einen Teil der Bevölkerung aus den sogenannten Sudetengebieten abzuschieben, gab es bereits während der Krise rund um das Münchner Abkommen. Damals überlegten die tschechoslowakische Regierung bzw. Präsident Beneš, einen Teil des Staatsgebietes abzutreten und damit auch einen Teil der deutschen Bevölkerung. Während des Zweiten Weltkrieges wurde dieser Plan nach und nach abgeändert. Je stärker die Position der Tschechoslowakei im Exil wurde, desto größer und umfassender wurden die Aussiedlungspläne. Bis daraus zum Schluss die Aussiedlung der gesamten deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei wurde.
Als Staatspräsident Edvard Beneš zurückkehrte in die Tschechoslowakei, hielt er seine erste Rede am 12. Mai 1945 in Brünn. Beneš sagte, dass die Regierung in Prag sich 1938 bemüht habe um eine Übereinkunft mit der deutschsprachigen Bevölkerung. Doch stattdessen habe diese den tschechoslowakischen Staat verraten. Nach jener Erfahrung und der Erfahrung der Kriegsgräuel erschienen die Deutschen nun den Tschechen wie ungeheuer, so Beneš. Und weiter?
A myslíte, že je možno znovu to zase opakovat a znovu se s nimi dohodovat?
Glauben Sie, dass es möglich ist, mit den Deutschen noch einmal übereinzukommen, um dann in etwa 10 oder 20 Jahren erneut die fürchterlichen Kriege zu erleiden, die fürchterlichen Katastrophen? Nein, diese alte Politik, die alten Erfahrungen werden wir nicht wiederholen. Wir haben uns daher gesagt, dass wir das deutsche Problem in unserer Republik definitiv beseitigen müssen.
Obwohl sich die tschechoslowakische Regierung also definitiv für die Vertreibung entschieden hatte, bestand keine wirkliche Rechtsgrundlage dafür. Historiker Dvořák.
Jak si předpoklad pro transporty vytvářel ústavní dekret prezidenta republiky.
Eine Art Voraussetzung für die Aussiedlung bildete das Verfassungsdekret von Präsident Beneš vom 2. August 1945. Mit diesem Dekret wurde der deutschen Bevölkerung in der Tschechoslowakei en bloc die Staatsangehörigkeit entzogen. Damit unterlagen sie praktisch der Aussiedlung, ohne dass diese auch noch per Gesetz angeordnet wurde. Dadurch entstand in unserem Land der Mythos von Potsdam. In einem Teil der tschechischen Gesellschaft hält sich der Glauben, dass die Alliierten bei der Potsdamer Konferenz die Aussiedlung entschieden hätten. Das ist aber nicht wahr. Die tschechoslowakische Regierung war entschlossen, die Aussiedlung mit jeglichen Mitteln in größtmöglichem Umfang durchzuführen. Und das auch ohne internationale Zustimmung.
Die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung verlief, grob gesagt, in zwei Phasen, beginnend mit der sogenannten wilden Vertreibung. Tomáš Dvořák.
Není pravda, že to byly jenom vlastně spontánní akce, spontánní vyhánění obyvatel.
Es ist aber nicht wahr, dass es sich dabei nur um spontane Vertreibungsaktionen gehandelt hat. Die meisten Deutschen, die 1945 vertrieben wurden, kamen in Transporte, die von der tschechoslowakischen Armee organisiert waren. Und das aufgrund zentraler Befehle. Ab Januar 1946 begann dann der sogenannte geregelte Transfer. Beendet wurde er zu Ende des Jahres. Symbolisch geschah dies am 28. Oktober 1946, obwohl noch einige Transporte erst nach diesem Datum erfolgten. Danach wurde die Aussiedlung offiziell unterbrochen. Und das vor allem von amerikanischer Seite, obwohl sie nach den Berechnungen eigentlich noch eine gewisse Zahl Deutscher aufnehmen sollte. Das Kontingent der sowjetisch besetzten Zone war bereits ausgeschöpft. Es ging dann um eine Wiederaufnahme der Aussiedlung ab Frühjahr 1947. Aufgrund der internationalen politischen Lage kam es aber nicht mehr dazu. Es kam nur noch zu ergänzenden Teilabschiebungen.
Od roku 47 potom již docházelo tedy jenom k dílčím dodatečným takzvaným odsunům.
Gestritten wird bis heute über die Zahl der Vertreibungsopfer. Die Historiker sind sich mittlerweile sicher, dass die wenigsten Toten direkt mit der Vertreibung zusammenhängen, sondern eher mit Racheakten in den unmittelbaren Nachkriegsmonaten. Historiker Dvořák.
Ich glaube, man liegt nicht weit von der Realität entfernt, wenn man sagt, dass in jeder Ortschaft im Grenzgebiet im Jahr 1945 jemand aus der Zivilbevölkerung ums Leben gekommen ist. Das waren einzelne Todesfälle, genauso wie Morde an einer ganzen Gruppe Menschen.
Opfer der Morde waren auch viele Zivilisten. Das vielleicht bekannteste Massaker ist das in Postelberg mit fast 800 Ermordeten. Auch Helmut Schöler hat eine solche Mordtat mitbekommen.
Es gab ja in Haida am 2. Juni ein Massaker, wo 8 Deutsche erschossen wurden in aller Öffentlichkeit.
Tomasz Dvořák glaubt, dass die Exzesse den tschechoslowakischen Politikern eine gewisse Zeit lang sogar in die Karten gespielt haben, um die deutsche Bevölkerung in die Flucht zu schlagen.
In
den ersten Tagen und Wochen versuchte kaum einer der Verantwortlichen, der Politiker, den Exzessen Einhalt zu gebieten. Dabei ist belegt, dass die Spitzenpolitiker über die Lage in Kenntnis waren. Erst aufgrund internationaler Reaktionen begannen Stimmen laut zu werden, die die Grausamkeiten verurteilten und sie versuchten zu verhindern.
Gewalt hatte also gegen Gewalt geboren und wie immer litten auch viele Unschuldige darunter. Doch das Schicksal der Menschen ist individuell. Was denkt also Helmut Schöler heute über die Vertreibung?
Es ist natürlich wie vieles aus der Zeit ambivalent. Ich war 15 Jahre, war noch beim Volkssturm und sollte die Russen noch bekämpfen. Wir wurden an der Panzerfaust ausgebildet und glücklicherweise ist der Krieg einen Tag früher zu Ende gegangen, bevor wir eingesetzt wurden. Also ich hätte den Krieg wohl nicht überlebt und mir ist voll bewusst, welche Verbrecher uns damals missbraucht haben, uns Kinder, uns 15-Jährige, und dass die Reaktion der Tschechen nicht also aus blauem Himmel kam, sondern dass das alles eine intensive Vorgeschichte hat, die mir sehr bewusst ist, die natürlich weit ins 19. Jahrhundert hineinreicht.
Helmut Schöler hatte übrigens Glück. Bereits 1947 setzte er sich aus der Sowjetzone in den Westen ab. Und der Rest der Familie nutzte später die Möglichkeit zur Flucht über West-Berlin. Deswegen sagt Helmut Schöler sogar:
Für uns war die Vertreibung letztendlich ein Segen. Ich kam nach Westdeutschland und die Welt war offen und ich konnte Unternehmer werden, war erfolgreich und habe dann inzwischen hier, wie lange ist das her, 70 gute Jahre gehabt. Andererseits, die nordböhmische Heimat ist nach wie vor meine Heimat.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung vom heutigen Montag. Ich bin Daniela Honigmann und bedanke mich fürs Zuhören. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wir würden uns freuen. Na slyšenou.